Hier ist
RNF,
der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flashs. Ich bin hier im sonnigen Wien, wobei da kommen auch schon wieder ein paar Regenwolken auf. Das Aprilwetter naht. Ich bin aber voller Sommergefühle schon, habe gerade meinen Urlaub nach Costa Rica im Mai gebucht. Wolfgang, wie sieht's bei dir im deutschen Norden aus?
Ja, also heute Morgen scheint die Sonne. Aber heute Nacht und gestern hat es zwischendurch auch hier mächtig Aprilwetter gegeben. Da hat es mal geschneit, dann kam die Sonne wieder raus, dann hat es geregnet. Wenn die Sonne rauskommt, ist es natürlich immer schön, die ist schon sehr warm. Aber der Regen und der Schnee vor allen Dingen, das reicht auch jetzt. Wir haben hier nur 3 Grad heute Morgen. Also alles andere als gemütlich. Ne?
Aber du bist auch ready für den Sommer sozusagen.
Absolut, absolut.
Frühling erstmal.
Genau, für den Frühling erstmal, genau. Ja.
Exactly. Heidi, wie sieht es bei dir aus? Du kommst aus dem warmen Marokko. Wie war der Kälteschock?
Ja, es ging eigentlich, muss ich sagen. Wobei, am Wochenende war ich in Obertauern. Da war es dann ein wenig, da war es richtig aprillig, weil da hat es in wenigen Stunden Sonnenschein gehabt, geschneit, geregnet, alles rundherum. Aber es war trotzdem schön und einmal in der Natur zu sein, kann ich nur jedem empfehlen.
Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, wir starten mit unserer ersten Kategorie.
Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und bei den Finanzzahlen muss ich sagen, da fangen wir gleich mal mit so einem Knaller an, nämlich mit Inditex. Die haben ihre Zahlen wieder vorgelegt und die Messlatte noch höher geschraubt. Ich bin überhaupt kein Anhänger von diesem Spruch, the sky is the limit. Ja, das ist irgendwie so ein 80er-Jahre-Ding, was abgedroschen ist, aber wenn man jetzt hier dieses Wachstum von Inditex in den letzten Jahren anguckt, das ist wirklich phänomenal. Und man muss wirklich zugestehen, dass H&M und Primark, die ja so in einer ähnlichen Kategorie tätig sind, da nicht mehr Schritt halten können. Inditex konnte nämlich im Geschäftsjahr 2022 trotz widriger Rahmenbedingungen Rekorde bei Umsatz und Ergebnis aufstellen. Inditex ist ja die Muttergesellschaft von Marken wie Zara, das kennt man besser, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka. Und die haben im abgeschlossenen Geschäftsjahr, das lief war Ende Januar zu Ende, einen Umsatz von 32,6 Milliarden Euro erreicht. Und die Erlöse sind um 17,5% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Und zwar nicht durch mehr Anzahl von Stores. Die sind sogar geringer geworden, weil Russland und Ukraine ja keine Geschäfte mehr dort machen. Wachstumsmotor war die Bekleidungskette Zara, deren Umsatz um 21% auf 23,8 Milliarden zulegte. So, und dazu kommt noch, die haben eine strenge Kostenkontrolle gehabt, alles in der Lockdown-Zeit sozusagen ausgetüftelt, haben effizienzsteigernde Maßnahmen eingeführt und das Ergebnis ist noch stärker als der Umsatz gewachsen, ist um 20,4% gestiegen und beträgt jetzt 8,65 Milliarden Euro Gewinn. Ja, da kommen ja andere nicht mal im Umsatz dahin. So, was ist nun das Geheimnis von Inditex? Also Inditex selber spricht von einem Fully Integrated Business Modell, also nahtlose Verzahnung von On- und Offline, hoher Grad an Digitalisierung, die probieren ja auch alles Mögliche aus, habe ich auch schon ausprobiert, einige Dinge mit der App. Aber vor allen Dingen, was sie seit Jahren ja machen, Höchstgeschwindigkeit bei der Entwicklung neuer Kollektionen, ein ausgeklügeltes System, um die Kundenbedürfnisse zu erforschen und dafür auch passgenau zu beschaffen. Und dann natürlich auch eine ganz gehörige Portion Mut, die Kollektion immer wieder neu und frisch aussehen zu lassen. Zara, da ist nichts mit Basics, die findest du nur ganz am Rande, sondern das ist Fashion, Fashion, nochmal Fashion. Also, ich finde Respekt in die Text, dass ihr da immer noch einen oben drauf legen könnt, muss ich mal sagen.
Auf jeden Fall. Noch dazu sieht man, dass der Umsatz wächst und trotzdem der Gewinn auch da bleibt. Nicht so, wie wir es in den letzten Wochen ja leider immer berichtet hatten. Ja. Dass da einige Unternehmen aufgrund der ja, aktuellen Situation da, ja, mit ihrem Profit ins Schwanken kommen. Also ja. Super.
Ja, Sarah hat, also Inditex hat leider nicht berichtet, wie stark der Digitalanteil gestiegen ist, aber man weiß ja, die hatten ja angekündigt, dass sie etliche Stores schließen. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen, kleinere Sarah-Stores verschwinden im Moment, es bleiben nur die großen, aber der Online-Bereich, der ist sicherlich mächtig gewachsen und das ist eben auch sehr eng miteinander verzahnt. Ne?
Ja.
Ja, und da habe ich hier noch eine kleine Meldung zu zwei Unternehmen. Da weiß ich auch nicht, ist das nun Zufall oder hat der eine ganz schnell mal eben bei dem anderen kopiert, so wie die das auch bei der Mode machen. Denn nahezu gleichzeitig haben eigentlich zwei Pure Online-Player ihre Pop-Up-Stores eröffnet. Zum einen die Firma Boohoo, das ist ein britischer Fast-Fashion-Händler, der hat das erste Mal einen Pop-Up-Store gemacht, nämlich in London. Und dort können Kundinnen für 2 Tage die neuesten Kollektionen in Echtzeit kaufen. Es werden einzelne Stücke sozusagen aus der Kollektion vorgestellt das Ganze geht vom 25. oder ging, muss man besser sagen, vom 25. bis zum 26.3. Die Eröffnung war in der Nähe von Oxford Circus in der Great Portland Street. So, und der Wettbewerber Shein, der hatte auch seinen Pop-Up-Store aufgemacht. Das ist allerdings nicht der erste. Und das ist jetzt schon das dritte Mal, dass sie auch in Berlin einen Pop-Up-Store aufmachen. Diesmal wieder beste Lage auf dem Townsea Nummer 1, direkt beim KDW. Und da zelebrieren die eben auch alle möglichen Sonderangebote, Make-up-Aktivitäten, Selfie-Atmosphäre und Möglichkeiten, T-Shirt, die man selber drucken lassen kann und. Und ja, also beide fast zur gleichen Zeit, beide ähnliches Programm. Man fragt sich dann immer, also offensichtlich ist ja Retail immer noch wichtig, deshalb machen die Läden auf, damit die Marke auch gefühlt und erlebt werden kann. Und es ist kurios, dass uns ausgerechnet so Online-Händler dann zeigen, wie modernes Retail eigentlich funktionieren muss. Ne? Ob das nun nachhaltig und dauerhaft ist, mit, wenn sie die Läden dauernd betreiben, ob sie das Know-how haben, würde ich mal bezweifeln. Aber immerhin schaffen sie es, dass da die Leute Schlange stehen und alle reingelassen werden wollen.
Ja, das ist super. Ja. Ich hoffe aber trotzdem, dass die Flächen rund ums KDW bald wieder langfristig vermietet sind, dass wir ja da nicht auf Pop-Ups dann achten müssen. Oder dass der Shein sich mit dem Pop-Up einlisten kann.
Nee, aber das ist ja nun mal, ich meine, das wisst ihr ja auch, dass es gibt viele leerstehende Flächen in Einkaufszentren und in den High Streets, in den Vororten sieht das ein bisschen besser aus. Und wenn das, da muss man damit leben, dass dann immer wieder bei leerstehenden Flächen Pop-Up-Konzepte reinkommen. Das finde ich auch gar nicht schlecht. Ist mal was Spannendes für die Menschen dort. Ne? Die werden da hingezogen. Ist besser als ein langweiliger 1-Euro-Shop. Ne?
Also, du, das auf jeden Fall.
Ja. Und ich bin ja sowieso ein Fan von diesen Curated-Flächen, also die da immer wieder ein neues Erscheinungsbild bekommen. Also ein bisschen anderes Konzept als der Pop-Up-Store. Und das bringt, glaube ich, auch die Neugierde der Kunden immer wieder. Und damit kann man schon was machen, meiner Meinung nach.
Ja, gut genutzter Leerstand. Ich bin halt jetzt nicht so der Fan von Shein generell. Und rund ums KDW, so jetzt vom Mix and Cluster, würde ich mir halt wünschen, so von der Vermietungsperspektive, dass in dieser Top-Lage eher langfristige, hochwertigere Konzepte sich ansiedeln. Und die Vermieter nicht sich mit Pop-Ups zu helfen wissen, auch wenn es natürlich super ist, weil es neue Impulse gibt etc. Von der Hinsicht alles okay.
Aber weil wir ja vom KDW gesprochen haben, diese Woche gibt es ja auch etwas Besonderes in der KDW-Gruppe in Deutschland, nämlich in Düsseldorf. Da entsteht ja der 4. Luxury Department Store, das Cash-House. Das hat jetzt den Spatenstich. Und wie die KDW-Gruppe die anderen drei Häuser auch hat, also Alsterhaus in Hamburg, dann das KDW in Berlin und der Oberpollinger in München, ist jetzt auch ab 2025 für das Cash House in Düsseldorf einiges zu erwarten. Auf 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche, also rund 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche auf 7 Etagen, wird es natürlich Accessoires, Fashion, Kosmetik und natürlich kulinarische Verköstigungen auf hohem Niveau geben. Wer macht das? Der Architekt ist wieder einmal David Chipperfield, der vor diesem wunderbaren Haus einen Lichthof errichtet und da dieser Vorplatz natürlich sich anders gestalten kann, weil ja die Straßenführung von der Heinrich-Heine-Allee zur Kasernstraße wegfällt, hat man jetzt da vorn diesen großzügigen Platz mit einem Lichthof quasi bedacht. Und da geht man auch im Untergeschoss quasi hinein. Also wie im Rockefeller Center in New York oder Apple Store in Mailand kann man sich das doch vorstellen. Es wird auch für das Karschhaus als Kontrast zur historischen Kulisse eine zeitgemäße Corporate Identity in den Farben der Stadt, und die sind ja bekanntlich rot und weiß entwickelt. Und spannendes Erscheinungsbild und auch sicher sehr spannend dann und hochwertig das Kundenerlebnis, das wir dann ab, wie gesagt, Frühjahr 2025 erwarten dürfen.
Hier hoffe ich, dass bis 2025 sich da auch in der Umgebung einiges tut. Ich war vor 2 Wochen in Düsseldorf und war ehrlich gesagt ein bisschen geschockt, was sich da getan hat rund um diesen neuen Department Store. Da, wo früher dieser Rewe City am Eck war, ist jetzt eh auch so ein billiger, gefühlt 1 Euro Schokoladen-Store. Dann ist da auch ein Leerstand, da wo früher dieser schöne Sunglasses-Anbieter war. Also ja, ich hoffe, dass dann auch die Geschäfte und dieser Platz ringsrum da ein bisschen dann aufgemöbelt werden. Aber so war das jetzt kein nices Look and Feel auf Luxury-Ebene.
Aber ich glaube, dadurch, dass jetzt ja diese Einkaufsstraße dort auch erweitert wird, also der Düsseldorf in dem Bereich, Anna, wo du gesagt hast, ist ja Großbaustelle. Ich war ja auch dort für die Euroshop. Aber da wird ja gerade eine riesengroße Einkaufsstraße durchgezogen. Also es wird abgebrochen und es ist meiner Meinung nach das Center von Düsseldorf in dem Bereich eine reine Baustelle.
Ja, aber man muss ja trotzdem sagen, dass die Altstadt zunehmend noch wertiger wird. Ne? Ihr hattet ja auch schon über den Linkstore da berichtet, der ist ja auch dort. Dass da jetzt einmal so ein Schokoladenladen ist, das ist klar, das sind immer nur so 3 Jahres-Mietverträge und dann ist das vorbei. Aber mit der Eröffnung des Karschhauses, glaube ich, wird sich das schon verändern. Also Sorgen würde mir eher machen, wie das obere Ende der Shadowstraße aussieht, wo ehemals Karstadt und Kaufhofgebäude leer stehen. Da weiß ich nicht, wer da reingehen soll. Ne?
Ich habe noch eine kleine Meldung gefunden, und zwar, wie sich eben das Benutzerverhalten der Menschen nach oder während der Corona-Pandemie und im Bereich der Sport- oder der Trainings-App entwickelt hat, und zwar Runtastic. Ist ja ein oberösterreichisches quasi Unternehmen, das von Adidas AG also übernommen wurde, 2015 bereits. Diese Adidas Training App die wird jetzt in den kommenden Monaten eingestellt, und auch 70 der 250 Positionen im Unternehmen werden gekündigt werden, sagt Scott Dunlap, der CEO von Runtastic. Es ist so, dass sich der Sportartikel ja in der nächsten Zeit eher auf Adidas Running, also nicht mehr auf Training, sondern auf Running konzentrieren möchte. Und es fallen auch andere Änderungen ins Lot oder ins Gewicht. Am Standort Roth im Schweizerischen wird die Tochtergesellschaft Adidas Sport auch 20 Positionen ins portugiesische Porto verlagern, weil man halt auch da die Vereinfachung der Strukturen und Prozesse im Bereich Produkteinkauf und Planung vorantreiben möchte.
Ja, die räumen ordentlich auf, ne, bei Adidas. Wir haben ja jetzt auch die Zusammenarbeit mit Beyoncé. aufgelöst, gemeinsam. Die hat ja die Marke Ivy Park dort bei Adidas groß machen sollen, und also ihre eigene. Und das war wohl doch nicht so ganz erfolgreich, aber jede Woche was Neues von Adidas.
Habe ich am Samstag noch getragen, meine Ivy Park Schuhe. Ja. Also Nostalgic Goodbye. Und mit Runtastic, ja, also ich laufe auch mit Runtastic. Bin da hier in meinem Halbmarathonstraining damit, bin ich sehr zufrieden. Aber dieses Adidas Training, ehrlich gesagt, habe ich auch noch nie gehört oder damit trainiert. Also ja, habe ich nichts verpasst. Jetzt ist er wieder vom Markt.
Genau.
Guti, dann würde ich sagen, wir schauen in unsere nächste Kategorie.
Neue Öffnungen und neue Formate.
Ja, und da gibt es eine kleine Meldung. Also wie wir schon mehrfach berichtet haben, dass IKEA jetzt auch schaut, in Zentrumslagen zu kommen, wo sie auch natürlich auch Menschen, die jetzt nicht mobil mit eigenem BKW unterwegs sind, so gibt es jetzt zwei neue Planungsstudios im Raum München, und zwar in Riem und in den Passingarkaden. Und sie wollen eben dadurch natürlich andere Zielgruppen auch erreichen und das Angebot erlebbarer machen für Menschen, die jetzt eben, wie gesagt, kein Auto haben. Denn die Zukunft dort entwickeln, wo alles begann. Man muss wissen, vor rund 50 Jahren hat quasi IKEA in Eching mit dem deutschlandweit ersten Einrichtungshaus der Geschichte von IKEA Deutschland begonnen. Und ja, da kommt man jetzt wieder zurück, und ist doch eine schöne Geschichte, muss ich sagen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und die Shoppingcenter-Eigentümer und Vermieter freuen sich auch, wenn da Flächen weggehen.
Ich habe dann noch eine spannende Meldung wieder gefunden, weil gerade in Marokko habe ich übrigens auch einen IKEA gesehen, in der Mall of Marokko in Casablanca. Auch sehr lustig.
Da gibt es dann Zelte, oder?
Und fliegende Teppiche, nein, gar nicht. Das ist schön, schön gemacht, also wirklich so wie bei uns, halt nur von den Farben und natürlich von den Mustern, von den Kerzen, ein bisschen natürlich auf die jeweilige Umgebung abgestimmt, aber doch sehr hochwertig und schön gemacht. Aber die Mall ist ja auch sehr, sehr besonders, also mit Wasserfanfaren, mit Licht, also mit Musik etc. jeden Tag. Also da wird schon einiges geboten. Und bei dieser H&M Ramadan-Kollektion 2023, die wird in drei Teile gegliedert, wenn man so möchte. Und da wird halt der modernen Frau feminine, schlichte Stücke präsentiert, die sie inspirieren sollen und die halt perfekt für diese Tage sind. Sind natürlich jetzt bodenlange Silhouetten, pastellfarbene Sets, Kaftane etc. und natürlich sehr farbenfroh, aus nachhaltigen Materialien gefertigt. Und ab Anfang März waren die ersten beiden erhältlich. Die dritte und letzte ist ab dem 6. April zum Preis von rund 159 Saudi-Rial, das sind 39 Euro, erhältlich. Also wenn man in den arabischen Raum fährt und dann vielleicht sich das anschauen möchte, ist momentan gerade eine spezielle Kollektion am Markt.
Ja, super. Mal was anderes. Spannend auch zu sehen, wie dann auch die kulturellen Unterschiede dann bei H&M sind, ne? Ramadan Collection.
Eben. Und super. Deswegen fand ich das gerade spannend und interessant für auf jeden unseren Fall. Podcast.
Wenn wir auch, sage ich mal, in den arabischen Orienten bleiben sozusagen. Dior, wir hatten auch letzte Woche berichtet über Wien und die Verlagerungen, die da anstehen in den nächsten Jahren. In der Mall of Dubai hat Dior auch einen riesen Pop-up eröffnet. Wobei man das, glaube ich, dann auch nicht mehr wirklich als Pop-up sehen kann. Also das ist da in der Mitte der Mall dann aufgebaut. Wahnsinns-Installation auch. Und man merkt einfach, wie die Marken da auch immer mehr das so zu Brand Activation und Marketingzwecken dann nutzen und das wirklich dann auch so als Third Pillar, ja, dass man hat, okay, man hat seinen physischen Store, man hat seinen Online-Shop und man nutzt auch über das Jahr hinweg dann eben solche Aktivitäten wie Pop-Ups, um da einfach nochmal, ja, der Marke auch nochmal so einen Push dann zu geben. Also sieht super aus, aber nicht nur in Dubai, sondern auch in Hamburg. Wolfgang hat in der vergangenen Woche Dior seine erste Boutique eröffnet, nämlich am Neuen Wall 30.
Genau.
Bist du schon darauf gestoßen?
Ja, habe ich schon von außen gesehen, ja. Genau. Mhm.
500 Quadrat, ja.
Ja, da tut sich einiges in der Straße im Moment und man hat mir schon, glaube ich, schon mal berichtet, ne? Die ziehen da alle gegenseitig um auf bessere Flächen oder größere Flächen, aber das Luxus boomt und das äußert sich eben auch in solchen 500 Quadratmeter Stores von Dior.
Ja, ist ja auch gut, ne? Dass die, ja, die Flächen hier dann weggehen.
Genau.
Die 500 Quadratmeter, zwei Etagen. Genau, gibt es dann von Prêt-à-porter bis Accessoires und Schmuck alles zu kaufen. Der Ladenbau, ja, ist, sage ich mal, in natürlichem Holz gehalten und wird mit reinen Weiß und eleganten Beige- und Goldtönen kombiniert. Ja, die emblematischen Dior-Codes treten dann auch überall ja, im Ladenbau dann auf. Auch wie im Versailles-Parkett oder zum Beispiel auf das Carnage-Motiv an den Spiegeln. Und dann ja, gibt es aber noch so einen modernen Touch mit dem Mobiliar, das dann auch ja, auf der Fläche dann da präsentiert wird. Von Dior zu einer Outdoor-Marke, nämlich die schwedische Outdoor-Marke Peak Performance. Die eröffnet nämlich im österreichischen Innsbruck einen neuen Store, inklusive auch neuem ja, Retail-Konzept, was ja, auf ein breites Angebot von Pflege- und Reparaturservices für Bekleidungen setzt. In Deutschland ist die Marke jetzt, glaube ich, nicht so vertreten, ist eher wirklich so in Österreich hat ihre Expansion davor gesetzt. Die haben nämlich jetzt Stores in Innsbruck, Kitzbühel, Parndorf, Salzburg und in Wien in Österreich.
Und in Hamburg gibt es auch einen.
Gibt es auch einen in, ja, Hamburg? Oh,
genau.
Sehr gut. Ja, super, okay. In Berlin ist mir da nie so aufgefallen, ehrlich gesagt.
Ah, die haben, ja. In Berlin haben die aber auch einen, ja. Mhm.
Echt, da haben die auch, ja, einen? Okay. Genau, und der Laden, genau, hat am 18. März eröffnet, 180 Quadratmeter, Inneneinrichtung wurde in Schweden entworfen, ja, auch da steht die Natur und die nördlichen ja, Teile Schwedens wurden da als Inspiration herangesetzt und ja, alles, sage ich mal, im skandinavischen Designerbe von Peak Performance, was da wieder gespiegelt wird.
Die Kälte Schwedens, ja.
Exactly.
Von der Kälte Schwedens oder, also ich muss ja sagen, wir nehmen unsere Zuhörer heute wirklich mit auf Reisen durch beinahe alle Kontinente. Ist wieder mal schön, dass sich sehr vieles tut und sehr viele unterschiedliche Konzepte und Meldungen hier und heute es in dem Podcast geschafft haben. Ich habe jetzt noch was gefunden in dieser Rubrik, und zwar die Premiere von Gary Weber bei El Corte Inglés. Der hat jetzt grundsätzlich ja einen neuen Ladenbau gelauncht Ende letzten Jahres. Aber nun ist der erste dieser Art als Shop-in-Shop getestet worden. Und zwar bei El Corte Inglés in den Städten Santander und Valencia. Der Rollout, wie gesagt, des Ladenbaus in Deutschland und Polen mit klaren Farben, Linien, Materialien ist gut über die Bühne gegangen. Und man hat jetzt natürlich deswegen, weil man halt mit El Corte Inglés eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit hat, beide einen hohen Qualitätsanspruch haben und natürlich ein Verständnis davon, welches Kundenerlebnis sie zeigen möchten, sich entschlossen, eben dort zu starten. Der Name El Corte Inglés, das bedeutet der englische Schnitt, der stammt von einer Schneiderei für Kinderbekleidung, die 1890 in Madrid gegründet wurde. Und sie wurde 1940 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und seitdem werden Waren aller Art vertrieben. 2001 wurde die erste Filiale außerhalb von Spaniens in Portugal, also in Lissabon, und 5 Jahre später in der Stadt Porto eröffnet. Rund 80.000 Mitarbeiter sind beschäftigt. Also so viel dazu.
Ja, spannendes Konzept auch immer noch.
Auf jeden Fall. Was ich auch spannend fand, nur eine kleine Meldung vielleicht. Wir sind jetzt in Tokio, in Japan. Da hat nämlich Jordan World of Flight die erste japanische Location eröffnet. Jordan ist der Schuh, der auch Nike, also zu Nike Inc. Gehört, wenn ihr den jetzt so im Kopf habt. Und das ist auch der erste, sage ich mal, nur Jordan-only Store. Ne? Also, wer hier ein Jordan-Lover ist, kann hier nach Japan düsen und sich das mal anschauen.
Ja.
Oder den Links, beim Podcast folgen, weil wir verlinken das ja auch.
Sowieso.
Es geht, geht schneller und preiswerter.
Und ist günstiger, ja.
Und die Jordans bekommt man auch online. Ja, gut. Fair enough. Aber auch Akne bekommt man online oder sicher auch bei uns in näherer Umgebung, ohne sich jetzt in den Flieger nach Miami zu setzen. Akne Studio öffnet den ersten Store in Miami, trotzdem, am 9. März. Und 200 Quadratmeter, auch hier 2 Stöcke. Und eröffnet jetzt schön mit der aktuellsten Spring-Summer-Collection. Also auch hier geht es international voran. So, einige Marken, die hier neue Eröffnungen im März jetzt hatten, ist jetzt auch wieder Opening Season. Wir haben heute auch wieder unsere Kategorie Brand of the Month. Und ich bin gespannt, was Wolfgang uns da mitgebracht hat.
Ja, ich habe euch ein kleines Stück hier von Secondella mitgebracht. Die Firma beobachte ich ja seit einiger Zeit und bin auch beeindruckt, spätestens seit ich letzte Woche bei so einem kleinen Event teilgenommen habe, zu dem 150 Leute kamen. Buntes Modevolk, wirklich beeindruckend, was dort getragen wurde und tolle Leute, die man da gesehen hat. Naja, und wenn man da so ein bisschen recherchiert, dann findet man eben raus, dass es die Firma gibt seit über 50 Jahren. Und ich habe mit der Leiterin für den Social-Media-Bereich, Lisa Waldig, so ein Mini-Interview geführt. Und da gehen wir gleich mal rein.
Brand of the Month.
Hallo Lisa, vielen Dank, dass du heute Morgen ein bisschen Zeit hast, mit mir über Secondella zu sprechen.
Ja, gern.
Vielleicht stellst du dich einmal kurz den Hörern vor, wer du bist und was du machst.
Ja, ich bin Lisa Faldig, arbeite bei Secondella seit mittlerweile fast 13 Jahren und seit knapp 3 Jahren habe ich Social Media und den Online-Bereich mit aufgebaut.
Ja. Toll. Ja, und Secondella, das müssen wir gleich mal erklären, weil nicht jeder wohnt in Hamburg und hat da schon mal eingekauft. Wer oder was ist denn das?
Secondella wurde vor über 50 Jahren tatsächlich schon gegründet, ist schon sehr lange vorhanden und wir sind ein sehr, sehr großer Designer-Secondhand-Shop und für Hamburger natürlich sehr bekannt, weil wir auch mitten in der Innenstadt sind und
das. Ja. Und das ist ja einer der größten Secondhand-Shops Deutschlands, kann man so sagen.
Ja,
ne?
Das kann man sagen, auf jeden Fall.
Ja, toll. Ja, und was genau wird denn bei Secondella alles verkauft? Es gibt ja auch irgendwie 3 verschiedene Läden innerhalb eines Gebäudes.
Ja, das ist das Besondere. Wir haben nur einen Standort, aber 3 verschiedene Stores. Noch mit einer Warenannahme natürlich, wo die Teile abgegeben werden. dann haben wir unser Hauptgeschäft. Dort findet man dann natürlich unsere High-End-Ware von Kleidung bis Accessoires, von Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Prada etc. Und dann haben wir noch einen Laden direkt daneben. Das nennt sich Secondella Depot und dort sind auch etwas jüngere Labels, Acne Studios, Isabel Marant, also das reicht von bis, es ist alles dabei. Und das Besondere ist auch, dass wir noch ein Outlet haben im ersten Stock, ein etwas kleinerer Laden. Dort findet man reduzierte Ware bis 100 Euro, also ist quasi bei uns für jeden was dabei.
Ja, toll. Und woher kommt denn die Ware? Kauft ihr die ein?
Ja und nein. Also hauptsächlich nehmen wir eigentlich in Kommission unsere Lieferanten, so nennen wir unsere Menschen, die uns Sachen bringen quasi, kommen von überall her. Das ist ganz interessant. Und dann haben wir auch noch Einkaufsware. Die wird in Italien eingekauft. Das ist dann Second-Season-Ware. Wir haben natürlich auch Nachlässe. Aber hauptsächlich nehmen wir in Kommission, kaufen natürlich auch besondere Teile an. Es kommt hauptsächlich alles von Privatpersonen.
Ja, toll. Und da gibt es ja bestimmt unterschiedlichste Highlights, was man so alles hier schon gesehen und verkaufen konnte.
Ne? Auf jeden Fall, es ist alles dabei.
Ja. Ja, du hast es schon am Anfang gesagt, seit 3 Jahren hat Secondella eben auch seine Aktivitäten ein bisschen im Online-Bereich aufgebaut. Das kam wahrscheinlich durch den Corona-Lockdown.
Ne? Das stimmt. Wir waren online nicht ganz so gut aufgebaut, weil wir uns immer sehr auf unser stationäres Geschäft verlassen haben, weil das immer super war. Dann kam natürlich die Krise, sagen wir mal, und dann mussten wir schnell eine Lösung finden. Das fing dann an mit Social Media. Bei Instagram habe ich dann gesagt, müssen wir irgendwie an die Kunden herantreten. Wir hatten schon so eine kleine Followerschaft, aber nicht so viel. Dann sind die Story Sales entstanden, wurden geliebt und wir gingen weit voran damit. Und gleichzeitig haben wir natürlich immer noch an unserem Online-Auftritt gearbeitet und haben mittlerweile ja auch einen richtigen Online-Shop.
Ja, okay. Und darf man mal fragen, war das schwierig, das alles, diese Digitalisierung für so ein gut etabliertes Unternehmen zu starten?
Ja, schon. Ja. Es ist nicht einfach. Es passieren so viele Schritte im Hintergrund, die man natürlich nicht bedenkt von Anfang an und die man natürlich erstmal alle erlernen muss. Aber es läuft ganz gut, würde ich sagen.
Sehr schön. Prima. Ja, also können sich also viele haben ja auch vor der Aufgabe gestanden und können wahrscheinlich ähnliche Geschichten erzählen, dass man da einfach so aus der Not heraus die Dinge machen muss und dann geht es ja am Ende doch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade als wir oder als die Corona-Zeit so aktiv war und die Läden wirklich schließen mussten, hatten wir ganz engen Kontakt mit ganz vielen Geschäften hier auch in der Innenstadt, die auch nicht online so etabliert waren und haben uns sehr viel ausgetauscht. Auch untereinander, um uns einfach zu helfen, weil viele unseren Instagram-Auftritt erlebt haben und dann auf uns zugekommen sind und gefragt haben, habt ihr Tipps, wie können wir das auch machen?
Ah ja, 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 toll.
Das war ganz interessant.
Ja, dann, ich hatte ja selber die Gelegenheit, bei einem in der letzten Woche bei einem Event dabei zu sein.
Ja.
Das hat Secondella auch immer gemacht, ne? Wie, also was habt ihr da so auch in der Vergangenheit oder gerade in der letzten Woche gemacht?
Ja, wir sind tatsächlich auch bekannt dafür, Events zu machen. Also da haben sich zumindest immer sehr, sehr viele immer drauf gefreut. Letzte Woche hatten wir ja unser Vintage-Event. Das läuft ja immer noch. Wir haben gerade Vintage Days. Das ist was Besonderes, weil wir dann immer eine Fläche im Laden frei machen für besondere Vintage-Teile, zum Beispiel von Yves Saint Laurent, Mugler, auch Chanel, also wirklich viele, viele Teile von vielen Marken. Und wir hatten ein Eröffnungsevent, was natürlich super ankam. Das ist natürlich nicht das Einzige, wir hatten schon einige Events, auch was Vintage betrifft, aber wir hatten zum Beispiel auch schon Blogger-Flohmärkte. Das kam auch immer total gut an. Da hatten wir kleine Kooperationen mit Influencern, die dann ihre Ware bei uns auf der Fläche verkaufen konnten. Dann hatten wir ein Riesenevent, einen Nachlass von der Angelika Blechschmidt. Das war auch super besucht und es ist immer so ein Get-Together. Mhm. Was auch noch sehr bekannt ist, sind unsere Outlets, also unsere Lagerverkäufe. Dafür wird dann immer extra eine extra Fläche gemietet und der Ansturm dort ist auch immer sehr, sehr groß.
Ja. also über 50 Jahre alt, aber schwer aktiv und dynamisch geblieben. Das ist ja toll. Ja. Das hat ja auch was mit den Mitarbeitern zu tun. Ne?
Auf jeden Fall. Ja. Doch, wir sind alle ein sehr gutes Team, arbeiten alle sehr gut zusammen und ja, ich freue mich jeden Tag zur Arbeit zu kommen.
Sehr schön. Ja, und jetzt seid ihr hier bei uns in unserem kleinen Retail Newsletter. Da haben wir euch als Brand of the Month, wie soll man sagen,
gekürt. Wir freuen uns sehr.
Ja, das freut mich auch zu hören. Ja, und dann wünsche ich noch weiterhin viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Danke fürs Gespräch.
Also, wer mal in Hamburg ist und Secondhand-Luxusmode sich anschauen möchte in verschiedenen Preislagen und Marken, der soll doch mal dahin kommen. Und da kann man sehen, dass auch so ein 50 Jahre altes Geschäftsmodell immer noch genügend Dynamik hat, um gut durchzuhalten.
Und dann würde ich sagen, wir schauen mal, was in unserer Kategorie Neues gibt.
Neues aus dem Metaverse.
Zwei kurze Meldungen in dieser Kategorie. Und zwar starten möchte ich mit Levi Strauss. Und zwar hat der Konzern seine Partnerschaft mit Lalaland AI, ein digitales Modestudio, dessen Fokus auf künstlicher Intelligenz liegt, verkündet. Und Lalaland AI stellt KI-generierte Models her, die künftig das Angebot an menschlichen Models mit hyperrealistischen Models mit verschiedenen Kleidergrößen, Alter und so weiter ergänzen sollen. Levi Strauss will damit laut eigenen Aussagen die Anzahl und die Vielfalt der Modelle für die Produkte nachhaltig steigern. Zum Kundenstamm des KI-Unternehmens Lalaland AI gehören bereits bekannte Marken wie Calvin Klein und Tommy Hilfiger. Die zweite Meldung betrifft, also es gibt wieder eine neue Fugital Wearable Collection, und zwar diesmal von Balmain. Am 21. März eingeführt, und zwar aus 130 limitierten Unicorn-Sneaker-NFTs, die jeweils mit einem identischen Gegenstück aus dem echten Leben kombiniert sind. Die Kollektion präsentiert 5 verschiedene Sneaker-Designs in den Unicorn-Paketen, die zwischen 1.595 bis 2.095 Dollar liegen. Die kann man zahlen, entweder in der traditionellen Währung oder eben in ETH, also in Ethereum. Diese bahnbrechende Kollektion kommt in Partnerschaft mit Space Runners NFT, einem digitalen Modeunternehmen, das von den Branchengrößen wie Pantera, Bolichain, Jump Capital unterstützt wird. Die Ethereum-basierten NFTs wurden sorgfältig entworfen, um die Bereiche der High Fashion und der digitalen Kunst zu vereinigen. Balmain Unicorn NFTs sind noch nicht mit den Metaverse-Gaming-Plattformen kompatibel. Sie sollen im exklusiven, geschlossenen Metaverse von Space Runners tragbar sein. Und dieses Space Runners, dieses Metaverse, dieses neue, soll Ende des Jahres starten und wird Schwerpunkt auf dem Handel, eher auf dem Handel als auf das Spielergebnis, wie es halt bei den anderen ist, legen. Also man sieht, es gibt ja nicht nur ein Metaverse, sondern viele. Die Inhaber des Balmain Unicorn NFTs erhalten exklusive Vergünstigungen natürlich, frühzeitiger Zugang zu den kommenden Kollektionen, exklusive Balmain-Produkte und zusätzliche digitale Wearables für Online-Spiele und Metaverse-Plattformen. Die greifbaren Vorteile dienen als Anreiz, um auch die kryptoscheue Masse in die Welt der digitalen Mode zu locken. Und die Zusammenarbeit zwischen Balmain und Space Runners zielt darauf ab, die digitale Modeindustrie in Richtung Mainstream voranzutreiben, indem sie die Kluft zwischen physischen und digitalen, der physischen und digitalen Welt überbrücken.
die vielen digitalen Welten dann, die es da noch
die
zu entdecken vielen, gibt.
Die vielen Metaversen.
Exactly, exactly. Ja. Super. Ich würde sagen, als letztes stellen wir uns immer die Frage, was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, genau. Da erobern wir den letzten Kontinent. Ne? Heidi hat das ja schon gesagt, oder Anna, weiß nicht. Ne? Wir sind auf allen Kontinenten. Jetzt sind wir in Australien. Und hier haben wir es mit einem besonderen Projekt zu tun, nämlich ein Friseursalon, der seine Mitarbeiter schult. Hier in diesem Salon sprechen die Friseure nämlich über Klimaschutz. Im Haarsalon Paloma in Sydney ist alles anders. Dort werden Workshops für Friseurinnen und Friseure durchgeführt, in denen sie lernen, wie man Smalltalk über das Wetter in Gespräche über die globale Erderwärmung umwandelt. Schon ein Plakat am Schaufenster des Salons gibt Hinweise darauf, dass die Gespräche hier nicht oberflächlich bleiben. Dieser Salon plaudert über Liebe, Leben und Klimaschutz, ist darauf zu lesen. Ja, aber wie kommt man denn ausgerechnet im Friseursalon zufälligerweise auf das Thema Klima? Das Wetter ist der Aufhänger, daran kann man sich orientieren. Hat dann Leslie Hughes gesagt, einer der beiden Klimawissenschaftlerinnen, die an diesen Workshops mitgewirkt haben. Und angeblich sind schon 400 Friseurinnen in diesem Workshop gewesen und haben im Rahmen des Projektes A Brush with Climate, das ist ein schöner Name, teilgenommen. Die Eigentümerin des Salons, ich weiß nicht, ob die wirklich 400 Mitarbeiter hat oder auch die drumherum liegenden schult, das geht so nicht so hervor. Ich meine, das Ganze klingt sehr vernünftig, aber auch irgendwie anstrengend und finde ich jedenfalls. Denn ausgerechnet dort, wo man entspannen will, gibt es jetzt was für den Kopf und nicht nur auf den Kopf. Und ich bin gespannt, ob das nur so ein Marketing-Gag bleibt oder ob das Nachahmer findet. Naja, ich sehe mich schon beim Friseur sitzen, der meine Haare nicht mehr wäscht und schneidet, um das Klima zu schonen und meine langen Haare dann wiederverwendet. Also, wir lassen uns überraschen, ne?
Wir lassen uns überraschen, genau. Dann Wasser. Macht man dann nur noch mit, wobei Trockenshampoo ist sich auch nicht so umweltfreundlich.
Nee, bestimmt nicht, nee.
Also ja, ich mache lieber meine Augen zu und lasse mir den Kopf massieren, als über das Klima zu reden. Aber bitte berichtet, wenn euch so ein geschulter neuer Friseur unterkommt. Wir freuen uns auf das Feedback. Danken, dass ihr wieder hier uns zugehört habt. Wir hatten wieder spannende Themen und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe.
Okay, prima, habt eine gute Zeit.
Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.